Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Als der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington 1993 erstmals seine These vom Kampf der Kulturen formulierte, da erhitzte er die Gemüter. Im gleichen Jahr erschien die Weltethos-Erklärung des Schweizer Theologen Hans Küng. Kann man die als Gegenentwurf lesen und was sagen uns die beiden Konzepte heute noch? Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag eine Bibelübersetzung in Romani, der Sprache der Sinti und Roma. Und das manuelle Glockenläuten in Spanien gehört neuerdings zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Vor 30 Jahren sorgte der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel P. Huntington für Furore, für Schlagzeilen und für erbitterte Diskussionen. Er hatte seine These vom Kampf der Kulturen formuliert, also die Vorstellung, dass die Welt unterteilt ist in kulturelle Blöcke, die um Vorherrschaft ringen, unter anderem der Westen und der Islam. Seine Argumente werden bis heute kontrovers diskutiert. Im selben Jahr wie Huntingtons Kampf der Kulturen erschien auch die Erklärung zum Weltethos von Hans Küng. Die Thesen des Schweizer Theologen kann man als Gegenentwurf zu Huntington lesen, denn Küng vertritt darin die Auffassung, dass alle großen Religionen gemeinsame Werte teilen. Und heute, 30 Jahre später, fragen wir, wer hat recht, Küng oder Huntington oder beide? Christian Röther ist dieser Frage nachgegangen.
Mit einer prägnanten Theorie in die Geschichtsbücher eingehen, das gelingt nicht vielen Wissenschaftlern. Samuel P. Huntington hat es geschafft, mit seinem Clash of Civilizations, dem bis heute umstrittenen Kampf der Kulturen.
During the Cold War, as we know, the world was divided into three parts, basically the free world led by the United States.
Während des Kalten Krieges war die Welt bekanntlich in drei Blöcke unterteilt. Die freie Welt, die kommunistische Welt und die dritte Welt. Doch diese Einteilung ist Vergangenheit. Und die Frage ist, wie wird sich die Welt in Zukunft aufteilen? Ich bin überzeugt davon, dass sich die Nationen aufgrund kultureller Gemeinsamkeiten zusammenschließen werden zu Zivilisationen. Und die Konfliktlinien verlaufen dann zwischen diesen Zivilisationen.
So erklärte der Politikwissenschaftler seine Thesen 1997 im US-Fernsehsender PBS. 8 dieser miteinander konkurrierenden Zivilisationen hat Huntington ausgemacht.
The civilizations are first of all obviously the West, consisting of North America and Western Europe primarily.
Als erstes wäre da der Westen, also Nordamerika und Westeuropa. Dann der Islam als eine Zivilisation, die christlich-orthodoxe Zivilisation mit Russland als dominierendem Staat, die chinesische Zivilisation, die Hindu-Zivilisation mit Indien als Hauptstaat, die Japan. Die japanische Zivilisation, außerdem Lateinamerika und Afrika.
Großen Widerhall fand vor allem die These vom Konflikt zwischen dem Westen und dem Islam. Huntington prognostizierte ihn 8 Jahre vor dem 11. September 2001. Denn erstmals veröffentlichte er seine Theorie im Sommer 1993.
We are entering an age of universalism. Wherever you turn.
Einen Gegenakzent zum Kampf der Kulturen setzten nur wenige Monate später Vertreterinnen und Vertreter aller großen Religionen. Sie trafen sich im September 1993 in Chicago zum Weltparlament der Religionen und sie verkündeten:
Wir bekräftigen, dass sich in den Lehren der Religionen ein gemeinsamer Bestand von Kernwerten findet und dass diese die Grundlage für ein Weltethos bilden.
So beginnt die Weltethos-Erklärung, die 1993 in Chicago verabschiedet wurde. Geistiger Schöpfer und treibende Kraft dahinter war ein katholischer Theologe, der Schweizer Hans Küng, der lange an der Universität Tübingen gelehrt hat.
In der Politik, in der Weltpolitik, du sollst nicht morden, das hat man auch vergessen. Und wir müssen einfach eine neue Besinnung haben auf diese kulturellen, moralischen Werte in der Menschheit. Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden und den Religionen, ohne Dialog der Religionen. Und dann eben das neue Bewusstsein wieder, dass wir Normen brauchen, Standards brauchen, ein ethisches Gelände sozusagen.
So beschrieb Hans Küng die Motivation für das Weltethos in einem Video der Stiftung Weltethos aus dem Jahr 2016. In der Weltethos-Erklärung der religiösen Autoritäten heißt es weiter:
Wir müssen andere behandeln, wie wir von anderen behandelt werden wollen. Wir betrachten die Menschheit als unsere Familie. Wir müssen danach streben, freundlich und großzügig zu sein. Wir verpflichten uns auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit, des Respekts, der Gerechtigkeit und des Friedens. Wir werden keine anderen Menschen unterdrücken, schädigen, foltern, gar töten und auf Gewalt als Mittel zum Austrag von Differenzen verzichten.
Soweit der 30 Jahre alte Wunsch nach einer weltumspannenden Ethik. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus? Pflegt die Menschheit statt gemeinsamer Werte nicht doch eher den Kampf der Kulturen? Hatte also Huntington recht?
Er hatte in einem Punkt ganz sicher recht, und darin habe ich ihn immer unterstützt, dass er den Einfluss der Weltreligionen auf den Weltfrieden ernst genommen hat. Als Politologe, das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Nur sein Krisenszenario, was er entwickelt hat, also die Konfrontation zwischen der islamischen Welt und der westlichen Welt, hat sich ja nirgendwo bestätigt.
Karl Josef Kuschel ist katholischer Theologe und ein Schüler von Hans Küng. Er war ebenfalls Professor in Tübingen. Und er war 1993 in Chicago dabei, als die Weltethos-Erklärung verabschiedet wurde. Trotzdem kann er auch Huntingtons Kampf der Kulturen etwas abgewinnen. Allerdings kritisiert Kuschel, wie viele andere, dass die Konfliktlinien heute nicht zwischen homogenen kulturellen Blöcken verlaufen würden, wie von Huntington prognostiziert, vielmehr verliefen die Konfliktlinien innerhalb der vermeintlichen Blöcke, also etwa innerhalb des Westens, man denke an die politische Polarisierung der USA, oder innerhalb islamisch geprägter Staaten und Regionen, zum Beispiel zwischen Schiiten und Sunniten oder zwischen Liberalen und Konservativen, zwischen Religiösen und Säkularen.
Da haben sich ja die Fronten sozusagen quer durchentwickelt. Da war wohl die Prognose von Huntington einfach zu einseitig.
Anders bewertet das der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn. Die große Perspektive bei Huntingtons Stimme. Er habe sich eben nicht in Details verzettelt.
Das sind alles Scheingefechte, ein klassisches Muster, das man kennt in der Wissenschaft ebenso wie in der Literatur. Wenn es einen großen Wurf gibt, dann kommen die kleinen Geister und vermissen ihr jeweiliges Spezialgebiet. Also das muss einen nicht weiter aufregen.
Zugleich erkennt auch Michael Wolfsohn einige Fehler in der These vom Kampf der Kulturen. Für ihn überwiegt aber Huntingtons Beitrag dazu, die Gegenwart besser zu verstehen.
Der große Wurf bei Huntington ist, dass er jenseits vieler Details auf die Tatsache früh hingewiesen hat, dass es zu einer Konfrontation, kulturellen, daraus abgeleitete politischen und auch ökonomischen Konfrontation kommen wird zwischen dem Westen, der islamischen und der chinesisch-konfuzianisch geprägten Welt. Und genau das ist ja eingetreten, und zwar nach 30 Jahren erkennbarer als damals, als dieses Buch im Jahre 1996 erstmals veröffentlicht worden ist.
3 Jahre nach seinem vielbeachteten Artikel von 1993 brachte Huntington seine Thesen auch als Buch heraus. 2008 ist er verstorben, doch seine Ideen leben unzweifelhaft weiter. Und wie ist das bei Hans Küng? Küng wurde wie Huntington Ende der 20er Jahre geboren, ist aber erst im April 2021 verstorben. Küngs Projekt Weltethos und die Stiftung Weltethos hätten viel erreicht, meint Karl Josef Kuschel. Dennoch fällt seine Bilanz nach 30 Jahren zwiespältig aus, denn
auf der anderen Seite haben wir es mit einer Weltlage zu tun, die dem Weltethos-Gedanken einen eiskalten Gegenwind entgegensendet.
Kriege, nicht nur in der Ukraine. Inflation und Energiekrise, Klimawandel und Artensterben.
Das ist die neue Welt des Jahres 2023, in der sich jetzt das Projekt Weltethos und die Idee Weltethos ganz neu dann behaupten muss.
Behaupten musste sich das Weltethos auch schon oft gegen Kritik. Hier werde Religion auf Ethik reduziert und religiöse Besonderheiten gerieten aus dem Blick zugunsten einer Art Einheitsreligion, die noch dazu westlich geprägt sei.
Diese Kritik trifft überhaupt nicht zu. Denn die Idee Weltethos besteht ja darin, den Vertretern der Religionen, der verschiedensten Religionen, eine Chance zu geben, das Gemeinsame im Ethos zu formulieren, unbeschadet ja ihrer sonstigen Differenzen.
Statt möglicher Schwächen betont Kuschel die Stärken von Küngs Initiative zu Beginn der 90er Jahre. Etwa die Religionen ernst zu nehmen als Faktoren für den Weltfrieden.
Die Religionen spielten auf der Weltebene kaum eine Rolle, denn viele Politiker oder maßgebende Politiker überall auf der Welt, vor allen Dingen westlich geprägt, waren ja der Meinung, die Religion stirbt ja im Zuge von Modernisierung, Industrialisierung und Technisierung immer mehr ab oder privatisiert sich, wird also im Grunde politisch irrelevant. Und da ist es Hans Küng gelungen, durch seine Programmschrift Projekt Weltethos zu sagen, eine Weltfriedenspolitik ohne die Vertreter der Religion, sogar gegen die Vertreter der Religion, ist aussichtslos.
Ganz ähnlich lässt sich auch der Kampf der Kulturen deuten. Huntington hat den großen Einfluss der Religionen auf den Zustand der Welt erkannt. Deshalb kann man Küng und Huntington auch zusammendenken, als zwei sich ergänzende Sichtweisen auf dasselbe Problem. Da sind sich Karl Josef Kuschel und Michael Wolfsohn einig.
Ich darf darauf hinweisen, dass die Grundlage der Weltethos-Idee, ja der Kampf der Kulturen ja ist, dass die Religionen in ihrem gemeinsamen Potenzial wiederentdeckt wurden, setzt ja voraus, dass sehr oft die Religionen etwas Antagonistisches haben, also sich wechselseitig abgestoßen haben. Jahrzehntelang, ja jahrhundertelang, war ja im religiösen Segment der Menschheit ja kein Frieden, sondern Kampf.
Das Buch von Huntington zeigt die vorweggenommene Realität. Das Buch Weltethos von Hans Küng zeigt einen Menschheitstraum des einheitlichen Ethos, also des Weltethos. Beide widersprechen einander, scheinbar, tatsächlich aber haben wir es bei Huntington mit dem Realisten zu tun und bei Hans Küng mit dem Idealisten. Und beides ist richtig. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Menschheitsgeschichte seit jeher.
Deshalb bilanziert der Historiker Michael Wolfsohn mit Blick auf Huntington und Küng und ihre Ideen, die weniger auf Details aus waren und mehr aufs große Ganze.
Hier sind zwei ganz große Geister am Werk gewesen, die von oben auf der Tribüne auf das Feld schauten, wo die 22 Akteure dem Ball hinterherlaufen. Aber von der Tribüne aus hat man den besseren Überblick als auf dem Feld selber.
Und so werden die Weltethos-Erklärung und der Kampf der Kulturen wohl auch in vielen Jahrzehnten noch mit Gewinn gelesen werden. Denn dafür muss man Küng und Huntington ja nicht zwangsläufig auch zustimmen.
Huntingtons Kampf der Kulturen und Küngs Weltethos. Eine Bilanz nach 30 Jahren von Christian Röther. In Tschechien ist gerade zum ersten Mal das Neue Testament auf Romani erschienen, also in der Sprache der Sinti und Roma. 12 Jahre lang hatte ein Autolackierer aus einer Kleinstadt im Nordosten des Landes an dieser Übersetzung gearbeitet. Zu kommunistischen Zeiten war die Sprache Romani verboten. Jetzt könnte die Veröffentlichung ein wichtiges Signal sein. Marianne Eiweiß meldet sich aus Prag.
Das Lied auf Romani klingt noch etwas unsicher, auch wenn Pfarrer Mikuláš Vynětal das schon häufiger in dieser Runde angestimmt hat. Für den kleinen Roma-Gottesdienst hat er an diesem Abend eine andere Premiere vorbereitet. Heute lesen wir zum ersten Mal aus dem Neuen Testament in Romanes. Monika ist mit ihren zwei Jungs und zwei Pflegekindern in das Prager Gemeindezentrum der Kirche der Böhmischen Brüder gekommen, die größte evangelische Kirche im Land. Die Mehrheit der Christen ist hier katholisch, die Mehrheit der Tschechen atheistisch. Monika ist wie viele Roma gläubig. Ich benutze Romani, aber meine Kinder können nur Tschechisch, weil wir das sprechen, damit sie in der Schule keine Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Dass es die Bibel zum ersten Mal auf Romani gibt, ist großartig. Das ist der nordzentrale Romani-Dialekt Abow. Mikuláš Vymětal stellt sich neben seinen Kollegen, der den Gottesdienst leitet, und schlägt seine Ausgabe des Neuen Testaments auf. Auf Romani heißt es Onevo Zákonos. Die meisten Roma in Tschechien sprechen diesen Dialekt aus der Ostslowakei. Vymětal hat die Roma-Gottesdienste in mehreren Gemeinden in Prag vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Er ist Pfarrer für Minderheiten. Mit Romani beschäftigt er sich schon länger.
Roma-Sprache in der Tschechischen Republik im nicht besonders guter Zustand ist. Viele jüngere Roma-Menschen sprechen als erste Sprache Tschechisch und zweite Sprache Englisch.
Im Prager Gemeindesaal deutet Vymětal auf das Wandgemälde hinter sich. Dort ist der Reformator Jan Hus zu sehen. Er hat noch vor Martin Luther zum ersten Mal in der Landessprache gepredigt, also auf Tschechisch.
Die Sprache hängt zusammen mit der Identität. Und für mich ist es wichtig, dass auch die Roma-Menschen wissen, dass diese Roma-Identität etwas Positives ist, etwas, was von Gott ist.
Der evangelische Pfarrer setzt sich auch dafür ein, dass die neue Roma-Bibel nicht nur in kleinen Kreisen bekannt wird. Vor kurzem hat er eine Pressekonferenz in Prag organisiert.
Ich denke, dass es wichtig auch für Nicht-Roma-Christen ist, dass sie sehen, das gibt es hier Roma-Christen, dass sie genug stark und intellektuell sind, um das ganze Neue Testament zu übersetzen.
An seiner Übersetzung hat Koloman Staniek 15 Jahre lang gearbeitet. Der Autolackierer stammt aus einer armen Arbeiterfamilie im Nordosten Tschechiens in Třebechovice pod Orebem, auf Deutsch Hohenbruck am Horeb, am biblischen Gottesberg. Hier haben sich im 15. Jahrhundert Hussiten versammelt, um die Kirche wiederzubeleben. Der Roma Staniek besucht eine Gemeinde der Siebten-Tags-Adventisten. Eines Tages hatte er eine Vision. Er solle die Bibel in seine Muttersprache übertragen. Also habe ich 12 Jahre lang daran geschrieben. Ich habe 120 Stifte verbraucht und dann musste ich mit normalem Bleistift weitermachen. Danach hat es noch mal 3 Jahre gedauert mit Überarbeitungen, Korrekturlesen und Vorbereitungen. Zuerst wollte Staniek diese Mission nicht annehmen. Er kann nicht aus dem griechischen Original übersetzen. Aber ältere Übertragungen von Auszügen der Bibel in seinen Romani-Dialekt haben ihn nie befriedigt. Zu ungenau sei auch eine Version in der Slowakei. Schließlich hat er Mitstreiter gefunden, ältere Freunde aus der Roma-Gemeinschaft, einen geistlichen und einen tschechischen Romani-Forscher. Um Spenden für den Druck des Neuen Testaments hat sich seine evangelische Freikirche gekümmert. Laut Schätzungen sind knapp 3% der Menschen in Tschechien Roma. Als Folge von Diskriminierung bekennen sich aber nur die wenigsten zu ihrer Herkunft. Der Roma-Aktivist Josef Mika will das ändern. Der ältere Herr aus dem Norden Tschechiens ist auch zum Gottesdienst nach Prag gefahren. Bei sich zu Hause unterrichtet er jede Woche bis zu 60 Roma-Kinder. Die Bibelübersetzung wird ihm dabei helfen. Die Kommunisten wollten uns assimilieren, also haben sie unsere Sprache verboten. Aber das ändert sich. Immer mehr Menschen wollen Romani lernen, auch in der Mehrheitsgesellschaft. Und das nicht nur in Tschechien. Neulich war ich in Deutschland und Frankreich. Auch dort kommen Roma zusammen, egal ob Manusch oder Sinti. Die nationale Wiedergeburt der Roma ist im Gange.
Das Neue Testament jetzt auch auf Romani. Mariana Eiweiß berichtete aus Tschechien. Thank you. UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, hat kürzlich 17 weitere Traditionen in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, darunter die Praxis des modernen Tanzes in Deutschland und in Frankreich, Handwerk und Kultur des Baguettes. In Spanien wurde das manuelle Glockenläuten in die ehrenvolle Liste aufgenommen. Dahinter stecken jahrhundertealte Kommunikationsmethoden vom Morgenruf bis hin zum Gedenken an Verstorbene. Reinhard Spiegelhauer über die Kunst des traditionellen Glockenläutens in Spanien.
Nicht nur der Klang ist besonders, auch das, was auf dem Glockenturm passiert, ist beeindruckend. Ein gutes halbes Dutzend Männer und Frauen stehen hier oben, läuten die Glocken. Kleinere und größere mit mehr als einem Meter Durchmesser. Alles von Hand und doch perfekt abgestimmt. Ein wundervoller Klang und unglaublich laut. Deshalb haben alle einen Gehörschutz auf, wie man ihn von Baustellen kennt, erklärt Antonio Berenguer. Er hat die Kampagne koordiniert, dank derer das Läuten jetzt zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden ist. In Albaida läutet man die Glocken seit dem 13. Jahrhundert durchgehend jeden Tag von Hand. Im Jahr 3200 Mal. Und es ist nicht nur so, dass wir läuten, die Menschen hören auch zu. Die Glocken sind Teil ihres Alltags.
Y la gente sabe apreciar y sentir emocionalmente que las campanas forman parte de su vida.
Ja, sagt Isabel Tormo auf dem Weg zur Messe, und es ist eine Freude, die Glocken zu hören.
Y es una alegría muy grande escuchar tocar las campanas. Cada toque.
Jedes Läuten hat eine spezielle Bedeutung. Selbst zur Messe wird unterschiedlich geläutet. Zum Fest der Heiligen Familie anders als am Tag der Dorfheiligen. Man muss es einfach genießen, wenn die Glocken klingen und dir etwas sagen wollen, selbst wenn jemand gestorben ist. So klang das Läuten in Albaida am Samstag, nachdem in Rom der Tod von Papst Benedikt verkündet worden war. Wir waren vorbereitet, sagt Manuel Ramos, der seit 15 Jahren zu den Glöcknern gehört. In dem Moment, in dem der emeritierte Papst sterben würde, würden wir damit in alle Himmelsrichtungen seinen Tod verkünden. Nicht nur in Albaida gibt es das traditionelle Glockenläuten von Hand noch. In mehr als 1000 Kirchen in ganz Spanien wird die Tradition gepflegt. In Albaida gibt es sogar ein kleines Museum, in dem die Tradition erläutert wird. Isabel Tormo hofft, dass sie noch lange erhalten bleibt.
El título de la UNESCO significa valorar las tradiciones.
Der UNESCO-Titel würdigt die Tradition und wie die Menschen sie am Leben erhalten, wie sie es von Generation zu Generation weitergeben. Und das muss man einfach wertschätzen und eben auch für künftige Generationen erhalten.
Mucho que las tradiciones continúen y que las hagamos llegar a las generaciones de después.
Das manuelle Glockenläuten gehört jetzt zum immateriellen Welterbe der Menschheit, Reinhard Spiegelhauer berichtete. Dein Reich komme, unser Wille geschehe. So heißt der Titel des Features, das Sie heute Abend um 20.05 Uhr hier im Deutschlandfunk hören können. Es geht um die Sehnsucht vieler US-Amerikaner nach dem Weltuntergang. Das Feature gibt es auch jetzt schon in unserer DLF-Audiothek. Und das war Tag für Tag für diese Woche. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.